jetzt. Gut. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern dürfen. Und Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wegen ihm sind wir hier, wegen dem dreieinigen Gott. Und es ist so ein Privileg, einfach gemeinsam diesen Gott anzubeten. Es ist ein Privileg, dass wir, so wie wir es gerade gesungen haben, dass wir in seine Gegenwart treten dürfen. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann merke ich, wie mächtig und wie krass das eigentlich ist, dass wir diesem heiligen Gott begegnen dürfen. Als Menschen, die das eigentlich gar nicht verdient haben, weil wir eben nicht heilig sind, so wie er es ist. Aber durch Jesus Christus haben wir diesen Zugang zum Vater. Und es ist so was Besonderes und es ist so was Schönes. Und das gemeinsam sonntagmorgens tun zu dürfen, in seine Gegenwart zu treten, als seine Kinder, ich freue mich drauf. Und ich freue mich, dass ihr gemeinsam mit mir, mit uns heute Gott anbetet. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann hoffe ich, dass du dich willkommen fühlst, dass du dich wohlfühlst und dass du einfach heute Morgen Gott ein bisschen besser kennenlernen kannst. Wir freuen uns auf die Predigt von Philipp. Schön, dass du da bist heute. Wir fahren fort im Römerbrief. Und ich möchte nochmal erinnern, auch wenn wir jetzt in diese Lobpreiszeit gleich nochmal einsteigen, wir haben letzte Woche gehört, dass nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und egal, was du mitbringst, egal, was deine Woche mit sich gebracht hat, was dich gerade bewegt, was dich vielleicht umtreibt innerlich, denk immer dran, nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Und wir dürfen in diese offenen Arme des Vaters rennen, laufen, reinstürzen. Ja, und genau das wollen wir auch im Lobpreis tun. Mach diese Lieder zu deinem persönlichen Gebet, wenn du damit einstimmen kannst. Wenn nicht, dann nutz die Zeit, einfach vielleicht für dich ganz persönlich ins Gebet zu gehen während den nächsten zwei Liedern. Und wir wollen einfach dem lebendigen Gott begegnen. Deswegen machen wir Lobpreis und deswegen hören wir nachher auch von seinem Wort. Bevor wir aber in diese Lobpreiszeit reingehen, möchte ich gerne noch kurz für die Kinder beten, die jetzt gleich in den Kids Point dürfen und dort auch hoffentlich eine gute Zeit haben. Auf jeden Fall eine gute Zeit haben, ja, und mit Abby nachher mitgehen dürfen. Und deswegen betet gerne mit. Wir wollen beten, dass die Kinder einfach auch den Herrn Jesus immer besser kennenlernen und eine gute Zeit haben. Guter Vater, danke, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen. Danke auch, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir in deine Nähe kommen dürfen und dass du uns diesen Zugang möglich gemacht hast. Und danke auch für unsere Kinder, die hier sind. Segne sie, auch wenn sie jetzt in Kids Point gehen. Sprich du auch durch die Geschichten, sprich durch Abby, durch die Spiele, durch die Musik, durch alles, was passiert, sodass sie deine Liebe spüren und erleben dürfen und schon früh kennenlernen dürfen. Segne du diese Zeit auch im Kids Point. Segne auch diesen Gottesdienst, den wir hier feiern dürfen, im Lobpreis, in deinem Wort und in der Gemeinschaft. Herr, wir preisen dich und ehren dich und lieben dich. Amen.
Ja, hi, mein Name ist Philipp Präger. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil ich weiß nicht, von euch, einige wissen es vielleicht, andere vielleicht noch nicht. Ich bin jetzt sozusagen die Partnergemeinde oder der Pastor von der Partnergemeinde, mit dem ihr gerne kooperieren wollt. Vor einiger Zeit kamen Ned und Abby zu uns auf unsere Gemeinde zu und da ging alles so schnell und die haben gesagt, hey, wir wollen gerne irgendwie brauchen neue Räume und wir haben gehört, dass es hier bei uns in der Gemeinde etwas gibt und ich freue mich sehr, dass es jetzt so nach dieser ganzen Zeit eine Kooperation stattfinden kann, dass ihr als Gemeinde auch da offen seid dafür, uns irgendwie als Gemeinde, ja, ich sag mal, zu unterstützen. Ich bin jetzt Gemeinschaftspastor bei einer Landeskirchengemeinschaft beim SV in Stuttgart. Wir sind so drei Gemeinden mit einem Stand, also mit einer Gemeinde mit drei Standorten und da ist Cannstatt so ein Flecken, wo, ich sag jetzt mal, wir sind gerade ganz stark überaltert. Wir waren mal eine große Gemeinde und wir haben eine lange Tradition. Diese Gemeinde gibt schon über 150 Jahre und jetzt ist alles gerade so irgendwie durch das Alter bedingt auch alles so ein bisschen weit eingeschlafen. Und ich freue mich, dass ihr jetzt als Gemeinde kommt, bunt, Vielfalt, mit einer Dynamik, auch irgendwie so mit einem Auftrag von Gott, so wo ihr sagt, ja, wir wollen gerne andere Menschen erreichen und dass ihr da uns da so mit unterstützt. Und das ist irgendwie so cool. So, ich sag jetzt mal ganz plump, wir haben so die Ressourcen, wir haben so Räumlichkeiten, die abgezahlt sind, irgendwie auch ganz viel schon vorbereitet, die Infrastruktur und ihr kommt jetzt so mit einer neuen Dynamik rein Und ich bin echt gespannt und freue mich da so drauf, was Gott mit uns vorhat, wie es dann weitergehen wird. Und ich habe auch schon gehört, im Januar geht's los. Die ersten Umzugskartons, weiß ich nicht, ob ihr das schon gepackt habt oder so, aber wir sind natürlich auch jetzt in den nächsten Gesprächen, wie können wir euch empfangen und wie kann das vielleicht was Gutes werden, was von Gott gewollt ist, weil ich habe gehört so, es gibt ganz viele Menschen in Cannstatt, die Jesus brauchen, ja, und da freue ich mich drauf, dass ihr da mit Teil seid und uns da auch ein Stück weit auch mit unterstützt, ja, gerne. Genau. Ich bin letztens in meinem Lieblingsbäcker hineingegangen und mein Lieblingsbäcker da in Fellbach, wo ich wohne, in Schmieden, der obere Beck heißt der, da gehe ich ganz gerne rein und wenn ich so fertig bin von der Arbeit oder vielleicht auch mit den Kindern, wenn wir dann die Kinder vom Kindergarten holen, dann gönne ich mir immer so einen Donut. Ja, der hat so einen richtig guten Donut, so mit Lasur drauf und ab und zu gönne ich mir da einmal so einen Donut und dann bin ich mal wieder in den Bäcker hineingegangen und sehe dann, da ist so ein ganz kleines Schild an meinem Donut gewesen, nämlich neue Rezeptur. Und ich habe gedacht, oh ja gut, ich weiß jetzt nicht, warum man da eine neue Rezeptur braucht, weil der Donut schon richtig gut war und ich habe dann so den genommen, habe gegessen, habe gesagt so, ah ja, okay, hat jetzt nicht ganz so, ist jetzt nicht wie der alte, habe ich mich auch gefragt, oh, warum musste man den verändern, weil die alte Rezeptur, die war doch so gut und ja, ich habe mich auch so ein bisschen auch ein Stück weit geärgert, warum jetzt, der muss jetzt anders schmecken, warum kann es nicht einfach so bleiben, wie es ist? Und da habe ich mich auch so irgendwie gefragt, so oder auch im Umfeld nehme ich immer wahr, es gibt immer mehr Veränderungen. Irgendwie kommt immer mehr etwas Neues. Ja, ich weiß nicht, wie es in eurem Alltag ist, vielleicht im Beruf oder vielleicht auch in der Schule oder dort, wo ihr irgendwie unterwegs seid. Es kommt irgendwie alles neu. Jetzt bei uns auch als Pastoren, wir bei uns im Verband, wir haben jetzt so eine neue Zeiterfassung bekommen, so ein neues Programm, ja, Time Butler, wo ich jetzt mit einer App meine Stunden eintragen muss. Früher war das noch einfach so ganz easy mit einer Excel-Tabelle, jetzt auf einmal mit einer App und irgendwie kommt da was Neues. Man muss sich irgendwie umgewöhnen, jetzt auch mit meinen Jungs, mein kleiner Junge, der ist jetzt gerade 5, kommt nächstes Jahr in die Schule und dann heißt es auf einmal Ganztag. Ja, jetzt muss mein kleiner Junge, ja, irgendwie in der Grundschule, muss jetzt von morgens bis 7:30 bis abends oder spät Nachmittag bis 16 Uhr in der Schule sein. Und ich denke mir nur so, warum muss man da das Schulsystem verändern? Da kommt irgendwie ganz viel dazu. Ein Freund von mir, der schafft bei Mahle, ist Ingenieur und hat jetzt erzählt, dass da irgendwie die CAD-Programm sich ändert und er ist jetzt ein Jahr lang beschäftigt, diesen Transfer von dem alten CAD-Programm, also so ein Zeichenprogramm, in das neue hineinzukriegen. Also die Zeiten, die verändern sich. Es kommt irgendwie immer irgendwie was Neues, irgendwie muss da was sich neu erfinden und wie gesagt, immer wieder etwas Neues. Und irgendwie ist es auch gesund. So wie ich jetzt zum Beispiel bei meinem Donut gesagt habe, warum ist das eigentlich, das Alte ist doch eigentlich gut, hätte man doch so lassen können. Ich glaube, es ist gesund, so dieses Neue auch so ein bisschen, ja, zweifelnd anzuschauen. Zu sagen, ist das Neue, was jetzt neu kommt, ist es denn wirklich gut? Alles, was neu ist, ist es wirklich das, was jetzt irgendwie die Zukunft prägen soll oder irgendwie das so ein bisschen zweifelskeptisch so ein bisschen zu hinterfragen? Ich habe zum Beispiel einen Herd, ja, wo ich jetzt noch zum Beispiel bei meinen Eltern gewohnt hatte, hatten wir so einen alten Herd, da bin ich einfach an den Herd hingegangen, habe einen Knopf gedrückt auf 3 oder auf 4 und dann ging der Herd an. Jetzt in meiner neuen Küche habe ich so ein Serran-Kochfeld, da muss ich erstmal einen Knopf drücken, piep, macht er an. Dann muss ich erstmal aufs Feld drücken, welches Feld ich haben will. Piep, geht die Platte da an. Und dann muss ich noch auf Plus drücken oder auf Minus, welche Grad ich haben will, also die Stärke. Und dann drücke ich entweder nochmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und ich merke, dass das Neue viel, viel länger braucht. Ja? Der Fortschritt ist da irgendwie, wo ich einfach nur am Anfang hingegangen bin, gedreht habe, das fertig war. Jetzt muss ich ewig lange durchdrücken, bis ich endlich meine Herdplatte angekommen ist. Wo ich mich aussage, ist das Neue, diese Innovative, das Technische, ist das immer gut und brauchen wir das? Warum erzähle ich jetzt euch von diesem ganzen Neuen und von diesen, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen mit Zweifel hineingehe, weil ihr auch der Ned hat mir gesagt, ihr behandelt gerade diesen Römerbrief und ihr wollt da gerne auch so Action Points für euch so. Dass dieses Wort, dass wir das nicht nur lesen und hören und irgendwie sagen so, ja Gott, das hast du schon gut gedacht oder ja Paulus, das sind jetzt irgendwie coole Gedanken, sondern Punkte irgendwie habt, wo ihr selber sagt, ja, das möchte ich gerne in meinem Leben umsetzen. Wo ihr selber auch sagt, ja, dass die Kraft Gottes, was in seinem Wort steckt, dass das auch in unserem Alltag so ein Stück weit lebhaft wird. Und ich sage euch, da ist der Römerbrief genau der richtige Brief dafür. Weil das, was Paulus hier schafft, er schafft wirklich dieses Gotteswort wirklich so theologisch umzudeuten und auf den Punkt zu bringen, was uns als Christenmenschen hilft. Und vielleicht mögen jetzt manche sagen, hey, das Buch, das Wort, das ist jetzt irgendwie so 1500 Jahre alt oder die Briefe 2000 Jahre alt, aber sie sind zeitlos. Das, was Paulus hier geschafft hat, das hat heute noch Bedeutung. Und da kommen wir nämlich jetzt zu den ersten Versen von dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 zu 2. Das sind besondere Verse für mich, weil sie meine Trauverse sind von der Hochzeit. Also die stehen über die Ehe meiner Frau und mir. Die hängen sogar über unserem Bett und deshalb werde ich jeden Tag mit diesen Versen konfrontiert. Das war also auch so schön, auch mal selber darüber zu predigen. Mir ist aufgefallen, ich habe darüber noch nie so richtig gepredigt. Aber ich möchte uns gerne mal diesen Vers vorlesen. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Es wäre für euch eine vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Crazy Worte, oder? Ich habe ja so am Anfang gesagt, so dieses Skeptische, wenn was Neues kommt, auch vielleicht ja mal so ein bisschen zweifelnd darauf zu schauen und sich auch irgendwie mal immer ein bisschen zu fragen, ist das Neue eigentlich wirklich gut? Und wenn wir jetzt hier so diesen Text 1 und 2 lesen, dann merken wir sogar, Paulus setzt oben eins nochmal drauf. Ja, er nimmt dieses ganze Leben im Blick und er sagt, dieses Leben ist ein heiliges Leben, was wir von Gott herkommen. Und wir sollen uns nicht dieser Zeit anpassen, sondern wir sollen unseren Verstand nutzen und uns auf einer neuen Art und Weise, wie es Gott gut gefällt, verwenden. Ja, ich habe jetzt mal so eingekreist, so heilig dieser Zeit und was gut ist. Und das ist irgendwie auch spannend so, was Paulus hier, ich finde, er ist da so mega eindeutig und klar, was er hier sagt, aber wie gesagt auch ein Stück weit für uns Christen herausfordernd. Ich weiß nicht so, wie es euch geht, so passt euch nicht dieser Zeit an. Ja, wir Christen leben doch irgendwie in dieser Zeit, oder? So, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin so ein landeskirchliches Gemeinschaftskind und bei uns gibt es so den EC, das ist so entschieden für Christus, unsere Jugendarbeit. Und wir waren immer schon welche, wir haben wirklich viel Bibel gelesen. Der EC ist ja so eine Bibelbewegung, die viel in Gebet gegangen sind, auch in Jugend und in der Kinderarbeit und auch, wie gesagt, Bibel ist so eins. Und ich weiß damals, wo ich noch 17 und 16 war, da wollte ich unbedingt das machen, was all meine Freunde machen, nämlich das war so die Zeit, wo alle in die Disco gegangen sind. Ja, in die Disco tanzen gehen, feiern gehen. Und ich war irgendwie so im Jugendkreis und habe das so gesagt, so ja, da haben die mich gefragt, was machst du? Und ich habe gesagt, ey, ich würde gern, gehe jetzt mal Freitagabend nach der Jugendstunde noch mit meinen Freunden feiern. Und dann haben die so gesagt, so warte mal, feiern gehen? Ich glaube, das darf man als Christ nicht so. Weil auf dieser Disco, da gibt es Drogen, da gibt es Alkohol, da gibt es sehr viel Versuchung mit Freizügigkeit und so. Und ich glaube, das ist nicht das Richtige für dich. Und ich habe mich dann irgendwie als Christ so zwischen diesen zwei Welten gefühlt, ja. Da gab es irgendwie so die Gemeinde, mein Jugendkreis, die irgendwie gesagt haben, hey, Heiligkeit, ja, für heiliges Leben von Gott, gib dich nicht einfach allem hin. Und dann auch irgendwie so das andere, so das, der Zeitgeist, der da drinne steckt, wo man irgendwie sagt, ey, alle machen das gerade. Irgendwie tanzen gehen ist doch was Cooles. Und ich war irgendwie dazwischen drinne und habe diese Spannung manchmal gar nicht so richtig ausgehalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht so bei ganzen Dingen. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass meine Gemeinde damals gesagt hat, so das ist so dieses so Katalog. Das darfst du und das darfst du nicht. Das ist so ein Stück weit Heiligkeit. Und wenn wir jetzt aber so das Wort verstehen, dass Paulus jetzt hier meint, dass es irgendwie so ein Bußgeldkatalog ist oder ein Katalog, was richtig und was falsch ist, ich glaube, dann würden wir hier Paulus auch ein Stück weit sehr kurz verkürzen. Weil Paulus es hier nicht geht, heiliges Leben irgendwie mit einem Katalog, das darfst du und das darfst du nicht, sondern er nimmt uns als Geschöpfe Gottes ernst. Er sagt es ja auch hier weiter, dann könnt ihr beurteilen oder lasst euch verwandeln, euer Verstand. Und dann könnt ihr entscheiden, was gut und was ein gutes Leben ist und was Gott sein Leben möchte. Und jetzt ist natürlich auch die spannende Frage, ja, was ist denn jetzt ein gutes Leben? Was steht denn in der Bibel da drin oder was stellt sich Gott denn über ein gutes Leben vor? Wir könnten natürlich jetzt eine Bibelarbeit darüber machen oder irgendwie einen Workshop darüber, was gut heißt. Ich möchte es mal ganz kurz abkürzen. Gut ist, was dem Leben dient. Gut ist, was dem Leben dient. Das Leben hin zu Gott, das Leben mit Gott, das Leben mit den anderen Menschen und das Leben zu mir selber. Wenn wir in die Bibel schauen, gleich am Anfang im Schöpfungsbericht, da kommt Gott, er schafft diese Welt, und uns schafft er damit hinein am sechsten Tag. Und er guckt so, wie der Mensch so in dieser Natur ist, in diesem Paradies, und er sagt, das ist mir sehr gut gelungen. Das ist sehr gut, weil wir leben, weil wir in diesem Paradies leben. Gott schenkt uns diese Gebote und diese Gesetze und Gott ist gut, weil er das Leben ermöglicht. Und seine Gesetze und seine Gebote sind gut, weil sie unserem Leben dienen, dass wir leben können. Ja, wenn ich zum Beispiel die 10 Gebote nehme und dann steht da drin, du sollst nicht töten. Ja, warum? Weil es nicht dem Leben dient. Das schadet nicht nur den anderen, sondern das schadet auch uns, wenn wir dieses Gebot verfehlen. Und wenn wir uns auch Jesus sein Leben anschauen, der auf diese Erde kam als Mensch, hat es anderen ermöglicht, dass sie leben können. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen gesehen, wo vielleicht andere weggeschaut haben. Er hat sich diesen Menschen angenommen. Ja, sogar am schlimmsten, am Tod, schenkt er uns das ewige Leben. Deshalb ist Jesus gut, weil er Leben schenkt. Und das ist so diese Kurzform, was Paulus hier meint, wenn er mit diesem Gut meint. Gut ist, was dem Leben dient. Und er zeigt es auch auf, wenn wir so weiterschauen in dem Römerbrief, dann lesen wir ja auch folgende Worte, dann nachher ab Vers 15, wo habe ich sie hier in der Bibel? Ich habe mich natürlich jetzt wieder nichts notiert. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Hebt andere Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es möglich ist und es an euch liegt. Wo wir da auch merken, was Paulus hier eigentlich wichtig ist, dieses Zusammenleben unter Menschen. Dass wir nicht im Krieg irgendwie uns gegenseitig das Leben schwer machen, sondern dass wir unseren Verstand dafür gebrauchen, dass wir mit Menschen in Frieden leben, das Leben gelingt, dass wir Gutes. Ich sage jetzt mal, wir werden es niemals schaffen, aber Gott, glaube ich, wünscht sich wieder dieses Paradies hier auf Erden, dass wir Menschen in guter Art und Weise zusammenleben. Und ich finde irgendwie diesen Vers 15, den finde ich hier so genial. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Diese Anteilnahme an den anderen Menschen. Wie oft erlebe ich das in der heutigen Zeit, dass man gar nicht mehr weiß, wie es anderen Menschen geht. Dass man irgendwie so voll ist von Informationen und einfach nur darüber geht. Und gestern, wo dieser Konvent war, wir hatten gestern uns Hauptamtliche getroffen und Ehrenamtliche waren ganz viel. Und ich habe einen alten Freund wieder getroffen in dem. Und der hat mir erzählt, dass er vor Jahren oder vor gut dreiviertel Jahr an Depressionen stark erlitten ist und sich längere Zeit krank schreiben musste. Und er hat mir erzählt, wie das ist in seiner Krankheit und wie er da jetzt mit gerade umgeht. Und ich muss euch sagen, das war Tiefe. Das war tiefe Beziehung. Für ihn war es schön, das mal einem Freund zu sagen, das, was in ihm richtig vorgeht. Und für mich war es einfach so schön, Anteil daran zu nehmen. Neue Gedanken, dass was wir an Liebe, an Brüderlichkeit gespürt haben, das kriegt man nicht einfach irgendwie ich sag jetzt mal, mit einem Getränk, mit dem Kaffee irgendwie hin. Da ist Anteilnahme an dem anderen Menschen. Da ist echte Beziehung. Das, was Gott schenkt. Wenn wir uns anderen Menschen das mittragen, was sie erleben und was sie leiden. Also ganz kurz, was ist gut? Was ist gut? Das, was zum Leben führt. Hin zu Gott, hin zu den anderen Menschen und hin zu mir. Aber Paulus geht natürlich auch ein und bricht irgendwie gegen die Zeit. Ja? Heute würden wir sagen, Zeitgeist, gebt euch nicht dieser Zeit hin, gebt euch nicht diesen Zeitgeist hin. Und wir könnten natürlich jetzt fragen, hey, Paulus, was hast du jetzt gegen den Zeitgeist? Doch was Gutes, ja? Also ich freue mich so sehr, dass ich in der heutigen Zeit lebe. Ja, wenn ich mir so Mittelalter-Dinge angucke, denke ich mir so, boah, wie schrecklich war das Mittelalter oder irgendwie noch so Vorkriegszeit oder irgendwie so, wo ich mir denke, boah, ich bin so froh, dass ich in 2025 leben darf, dass ich hier meinen Job machen kann und so weiter und so fort. Ich freue mich doch eigentlich. Aber was hat Paulus nun dagegen, gegen den Zeitgeist? Ich möchte euch gerne ein Beispiel nehmen, was unser Zeitgeist heute so ein Stück weit ist, um das auch noch mal so ein bisschen mehr zu verstehen, was Paulus hier meint. Ich möchte gerne mit euch über die künstliche Intelligenz reden, KI. Ja. Vor 2 Jahren kam das irgendwie, das erste Sprachmodell auf einmal vor und wir alle haben uns gefragt, so, oh, was ist jetzt KI? Ja, man hat vielleicht sogar gehört, so, jetzt kommt KI, jetzt kommt eine künstliche Intelligenz, die wird die Welt irgendwie komplett verändern und wir haben uns irgendwie alle so ein bisschen nah rangetastet, haben vielleicht auch schon mal ChatGPT und Gemini und Copilot ausprobiert und ich glaube, da geht es wahrscheinlich euch auch so wie mir, so irgendwie so, wow, was ist das für eine Technologie? Du stellst dir eine Frage und die kann an eine riesen Datenmenge, kann sie dir zeigen, was sie da rauszieht. Ja, mittlerweile ist ja Social Media voll mit irgendwelchen KI-Videos, wo man sich ja manchmal fragt, so, boah, ist das jetzt noch fake oder ist es real oder ist das fake von KI gemacht, wo irgendwie so die Realität und irgendwie so das alles irgendwie so vermischt. Ja, das sind, wenn man irgendwie Briefe schreiben lässt oder so, die so wunderschön klingen, wo man sagt, boah, was für eine krasse Methode da eigentlich dahinter ist, die sogar Lieder komponieren kann und so weiter und so fort. Also die auch überall da ist. Ja, jedes Handy wird jetzt irgendwie mittlerweile irgendwie damit geworben, dass es KI enthält, dass es unser Leben smarter machen soll. In Hörgeräten ist KI drin, überall. Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder auch generell aus unserem Leben KI nicht mehr irgendwie wegkriegen. Die ist ein Teil von unseres Lebens. Und ich möchte es jetzt wirklich jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ja? Also ich bin auch Fan von KI. Ich nutze auch KI. Ja? Also wenn ich mir so überlege, was ich für Protokolle, wie ich da immer davor stand und versucht habe, irgendwelche Wörter zu finden und die KI schreibt mir einfach, zack, Protokoll und so weiter oder so fort oder fasst mir Texte zusammen, wo ich auch selber merke, wow, das ist echt was Cooles und ich freue mich auch darauf, was es gibt, wenn man so auch in die Medizin guckt, wie die dann auf einmal auch bessere Bilder für irgendwelche Hüftscreening und so weiter machen können oder wie KI da auch besser in der Medizin und andere Menschen und Krankheiten auslöschen kann. Ich freue mich darauf, was kommt. Aber, wie ich auch am Anfang gesagt habe, alles, was neu ist, ist auch nicht gleichzeitig gut. Man muss da irgendwie auch so ein bisschen Skepsis haben, so ein bisschen Zweifel. Das, was Paulus hier auch sagt. Was ich so in unserem Zeitgeist wahrnehme, ist mit KI, dass es sich vorstellt als eine Persönlichkeit. Wer schon mal mit ChatGPT oder mit KI geschrieben hat, die ist immer freundlich. Die sagt, hey, ja, guck mal hier, das habe ich für dich. Toll, dass du fragst. Und möchtest du nicht nach deiner Antwort irgendwie auch noch das und das haben? So? Wo wir dann auch irgendwie merken, hey, das ist verrückt, dass wir mit so einer KI schreiben und wir manchmal denken, was ist denn jetzt da eigentlich dahinter? Wir reden ja sogar noch von Intelligenz und was irgendwie aber herausfordernd ist, weil diese Intelligenz ja gar keine Intelligenz ist im menschlichen Sinne, sondern es ist eine Maschine. Ja, die KI ist nicht menschlich, sie ist unmenschlich. Sie ist eine Maschine. Sie handelt mit 1 und 0, das ist das Einzige, was sie dort eintippt. Sie handelt logisch das, was man ihr füttert und dann gibt sie, spuckt sie das aus, was sie für, ich sage jetzt mal, den großen Pool, was die Leute am meisten hören wollen, was am meisten irgendwie gefragt ist, das, was am meisten irgendwie angenommen wird, das spuckt sie uns dann aus. Und wenn man so KI fragt, ich habe mal gefragt, so was ist die meistgestellte Frage, die KI bekommt, dann ist halt als erstes, wofür kann ich dich benutzen, hat sie gesagt. Und dann auch die zweite Frage, die am meisten gestellt wurde, was bist du? Und ich frage mich so, hä? Wer fragt denn bitte schöne KI, was bist du? Weil es doch ganz klar ist, es ist eine Maschine. Aber was die KI macht, sie gaukelt eine Persönlichkeit vor. Sie gaukelt eine Persönlichkeit vor, die uns irgendwie damit zu denken gibt, dass wir mit ihr sprechen können. Dass wir ihr auf Fragen stellen können, die uns irgendwie bewegen und auch irgendwie auch abhängig davon machen, das, was sie ausspuckt und vor allen Dingen auch, dass wir in diesem Bewusstsein auch leben oder unser Handeln, unser Tun auch irgendwie ein Stück weit davon abhängig machen, was sie denn dort ausspuckt. Als ich mit meinem Freund geredet habe, wo ich erzählt habe mit dieser Depressionserkrankung, da ist ja so die Leid unserer Zeit, dass es nicht gerade viele Therapeuten gibt. Dass man mit so einer Erkrankung nicht sofort zum Arzt gehen kann und dann Hilfe bekommen hat. Und natürlich, was macht dann so die Medizin und die Technik, die spuckt eine App aus. Ja, also bevor man irgendwie so zum Therapeuten warten muss, kommt eine Krankenkasse und sagt, hier, du kannst eine App nutzen für deine psychische Erkrankung. Und dann hat er gesagt, hat er erstmal mit einer App geschrieben über seine psychische Erkrankung. Und dann gab es so Tipps, wie man das regulieren kann, wie man es vielleicht ein bisschen besser machen kann und so weiter, um diese Zeit zu überbrücken, bis dann mal zum Arzt kommen. Und er hat gesagt, es hat irgendwie geholfen. Also die KI ist in der Hinsicht da nicht schlecht. Aber in was für einer Zeit sind wir doch eigentlich, oder? Wo menschliche Bedürfnisse da sind, sich dann von einer KI beeinflussen zu lassen. Wir gehen auch als Menschen ja irgendwie mit Bedürfnissen und mit Fragen irgendwie in so einer KI hin. Mit dieser Haltung, die wird mir jetzt diese Problematik, die ich habe, irgendwie auch wegmachen und eine Antwort geben darauf. Und irgendwie das, was dann die KI ausspuckt, diese Information, die ich da bekomme, die wird irgendwie auch mein Bewusstsein irgendwie steuern und sie wird auch irgendwo dann daraus mein Handeln irgendwie gestalten. Das, was ich mit dieser Information mache, geht ja auch irgendwie ins Handeln dann über. Und da sehe ich irgendwie eine Spannung da drin. Ich sage jetzt mal, diese KI, das, was sie ausspuckt, muss sich nicht vor Gott rechtfertigen, das, was sie sagt. Sie muss sich nicht vor Gott rechtfertigen, was sie sagt, sondern sie spuckt das aus, was am logischsten, was am meisten wohl wahrscheinlich alle Menschen hören wollen und das, was für uns am besten klug ist, also was sich für uns gut anhört. Das ist ja ein Algorithmus dahinter. Die ist ja so trainiert, dass sie gerne das ausspuckt, was ich gerne hören möchte. Und wisst ihr was? Das finde ich halt so dieses Verrückte an dieser KI, dass sie sich nicht vor Gott rechtfertigen muss und dass sie eigentlich keine Persönlichkeit dahinter ist, sondern eine Macht, die wir irgendwie nicht kennen, wo wir nicht wissen, woher hat sie ihre Information, wer bringt diese Information da rein, und viele Menschen folgen einfach dieser KI blind. Es gibt in der Bibel so ein Wort dafür, wo Menschen etwas erschaffen, wo Menschen irgendwie eine Macht erschaffen und dann von dieser Macht auch etwas erwarten. Das alte Wort aus der Bibel heißt da Götze, ja. Ich weiß nicht so, wie das eure Bibelübersetzung das sind. Das sind, wie gesagt, so kleine Machtmonumente, wo Menschen davor stehen und sagen, sie erwarten das, so wie wir Christenmenschen vor Gott stehen und von Gott etwas erwarten. Das nennt hier die Bibel Götze. Und ich bin irgendwie dabei, dass wir auch sagen, wir haben uns mit KI so eine Art kleinen Götzen geschaffen, der uns täglich begleitet und uns irgendwie dabei auch bewegt. Und jetzt sind wir aber von Paulus angehalten worden, diesen Zeitgeist nicht hinterherzugehen, sondern uns irgendwie auf einer neuen Art und Weise unseren Verstand zu nutzen und das anders anzugehen, dass wir ein gutes und ein gottgewolltes Leben führen. Diesen Satz, was ich jetzt oder was Paulus hier sagt hat, ich habe mal versucht, ein bisschen zu hören, wie könnten wir den denn heute nennen? Und ich habe es so formuliert: Wir sind nicht willenlosen Spiegel oder willenlose Spiegel dessen, was unsere Zeit uns vorgibt. Gott will, dass wir Menschen sind, die aus innerer Erzeugung gut handeln, frei und nicht getrieben. Wir haben es entlarvt. Gott hat uns da durch sein Wort irgendwie gegeben, die hat KI entlarvt. wir sind nicht irgendwie getrieben von der KI und wir, die Antworten, die sie da gibt, müssen wir nicht einfach hinterherlaufen und danach irgendwie so einen unpersönlichen hinterherfolgen, sondern wir folgen einem lebendigen Gott und wir wissen auch von denen, was er uns gibt, was wir, wie wir mit dieser KI umgehen können. Und jetzt hat mich ja, hat ja Ned gesagt, hey Philipp, wir brauchen Action Points. Ja, so dieses Wort, was wir jetzt haben, wie können wir das denn heutzutage umsetzen? Und ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie können wir denn jetzt mit KI als gut Christenmenschen denn umgehen, dass es uns dient und uns nicht leitet? Mir kam so der Gedanke, was KI ja auch eine Schwäche hat, ist, die flutet uns ja mit Informationen. Ja, wir sind irgendwie daran, wenn wir auch jetzt mit Social Media oder mit Internetseiten, boah, ich hasse es manchmal, auf neue Internetseiten zu gehen und du liest dann einfach so diese KI-Texte und denkst dir, ich wollte doch eigentlich nur wissen, wie man einen USB-Stick irgendwie formatiert und du musst dich da erstmal durchscrollen über diese ganze Werbung mit KI und die Texte von KI, bis du dann irgendwann den Satz findest, wie du das denn formatierst. Ich hoffe, ihr kennt so diese Problematiken, aber sie flutet uns mit Informationen. Und auch wenn man mit KI irgendwie was machen möchte, dann möchte man ja irgendwie klüger werden oder man möchte gerne irgendeine Information haben, die einem man vorher irgendwie gefehlt hat. Also KI macht uns ja auch irgendwo ein Stück weit zu Konsumenten. Und jetzt finde ich weiß nicht, ob ihr vorhin aufgepasst habt, da fehlt jetzt der... Habe ich den da nicht drinne? Nee, habe ich nicht drinne. Dann gebe ich nochmal ganz... vor, der Vers 16, den finde ich da so mega genial. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Ja, jetzt kommt der Action Point. Lasst uns KI nicht dafür nutzen, dass wir irgendwie klüger werden. Dass KI uns irgendwie bei einem Business hilft, um irgendwie ja, effektiver zu werden, irgendwie reicher zu werden. Lasst uns von KI nicht irgendwie, ja ich sag mal, von Informationsflut stopfen, bis wir irgendwann gesättigt sind und voll sind und nicht mehr können. Sondern lasst uns diesen Blick auf das, was Paulus hier sagt, auf die Unbedeutenden lenken. Lasst uns doch diese KI nutzen, dass die für uns die Arbeit machen und wir Zeit dafür haben, anderen Menschen, die bedürftig sind, Menschen, die krank sind, Menschen, die einsam sind, Kinder, die vielleicht auch irgendwie niemanden haben zu Hause, lasst uns diesen Menschen begegnen. KI ist ein Tool, was uns wirklich viele Arbeit erleichtert. Ja, wir sind in Deutschland, da gibt es Bürokratie, da gibt es so viel zu machen und zu tun. Und ich finde, KI ist wirklich ein Tool, was diese ganze Bürokratie, ich sag jetzt mal, wie reduziert. Wie gesagt, wo ich manchmal viele Texte schreiben musste, viele Protokolle, da lasse ich jetzt KI drüber laufen. Aber nicht jetzt denken, boah, jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt hat mir KI diese neue Zeit geschenkt und jetzt kann ich noch mehr arbeiten, sondern jetzt sich anfangen zu trainieren und zu sagen, diese freie Zeit, die ich jetzt habe, die KI mir geschenkt hat, wie kann ich sie nutzen, um Gottes Reich zu bauen? Wie kann ich jetzt meine Gedanken, vielleicht auch die Zeit, die ich bekomme, in die stille Zeit zu gehen, wo ich Menschen von Gott mich irgendwie füllen lasse und der Blick auch auf andere Menschen gerichtet ist? Lasst uns KI für uns arbeiten, damit wir Reich Gottes bauen können. Hey, ich stelle mir das vor, lasst doch KI für uns Geld verdienen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, Online-Business machen oder irgendwas. Das macht alles irgendwie die KI. Und wir haben dann irgendwie das Grundeinkommen und können Reich Gottes bauen. Wie genial wäre das, wenn wir KI so nutzen würden und uns nicht einfach nur zufluten von Informationen. Das ist so dieser Action Point, den ich euch mitgeben möchte. Dass wir es schaffen, wie gesagt, diese KI das so zu benutzen, dass sie uns dient, dass sie unserem Auftrag dient, Gott sein Reich zu bauen, Gott näher zu kommen, den anderen Menschen näher zu kommen und uns selber näher zu kommen, ein gutes Leben zu führen. Dass wir diese Persönlichkeit entlarven und von der Bibel her wissen, nein, das ist einfach nur ein Götze, aber der Götze könnte uns doch auch ein Stück weit uns dienen, damit wir Reich Gottes bauen können und nicht wir den Götzen. Das wäre, glaube ich, der Hammer, wenn das KI schaffen würde, uns zu entlasten, damit wir Reich Gottes bauen können. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine kleine Story mitgebracht. Ein bisschen eine Story aus der Kirchengeschichte. Den Mann, den ihr jetzt da seht, das ist August Hermann Franke. Ich habe mal gedacht, so eine christliche Story so aus einer deutschen Kultur, ja, das ist so einer, ein Theologe aus dem 17. und 18. Jahrhundert, der das Christentum hier in Deutschland sehr stark geprägt hat. Vor allen Dingen auch den pietistischen Glauben, also aus der Gemeinschaftsbewegung, wo ich herkomme. Wir nennen uns ja sogenannte Pietisten. Pietisten, das waren damals zu der Zeit, wo es ja eine große Landeskirche gab und auch von Luther her, Martin Luther ist vielleicht euch ein Begriff, wo es dann auch neu diese evangelische Kirche war, da gab es Gottesdienste nur am Sonntag. Und Pietisten, denen war es ein Herzanliegen, dass Gottesdienste nicht nur am Sonntag stattfinden, sondern dass der Glaube auch noch im Alltag gelebt wird. Wo dann Pietisten angefangen haben, so in der Landeskirche so eine Bewegung freizusetzen, dass man sich unter der Woche trifft, zum Beten, zum Bibellesen, dass man auch das, was Gott einem aufs Herz gelegt hat, dieses Soziale, sich anderen Menschen engagieren, dass das im Alltag größer wird. Und das war dann so, wie gesagt, im 17. Jahrhundert war das so eine Bewegung, die Pietisten, und da war August Hermann Francke auch eine Person, die diesen Pietismus und auch den christlichen Glauben in Deutschland so ein bisschen vorangebracht hat. Und zu dieser Zeit, August Hermann Francke gelebt hat, das war so am Anfang so dieser, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber dieser wo es langsam anfängt, rational denken zu wollen. Ja, die Aufklärungszeit, das Wort hat mir gefehlt. Das war so der Beginn der Aufklärungszeit, wo man irgendwie gesagt hat, das, was du fühlst, das, was du denkst, das ist einfach nur schlecht. Ja, Gefühle, Emotionen, weg damit. Wir wollen jetzt langsam auf Vernunft und auf Logik hingehen. Das ist etwas, was den Menschen ausmacht und was gut ist. Und das hat so damals angefangen. Und wenn so eine Weltanschauung beginnt oder so eine Zeitepoche anfängt, dann fängt es meist nicht bei den Handwerkern an oder bei den Landwirten, die da damals sind, sondern eher so im elitären Kreis. Also da, wo man an den Unis, dort, wo man hochgebildet ist, da, wo viel Geld ist, bei den Adligen und so weiter. Und da hat es schon begonnen, kalt und zu werden und zu kühl zu werden. Die Leute haben die Gottesdienste, gerade in den oberen Bereichen, haben gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Diese Geschichten, die herzerreißend sind, dieser Jesus, der irgendwie von Liebe spricht, nein, das brauchen die da nicht mehr. Sondern die haben das irgendwie wegradiert und haben gesagt, zur Nächstenliebe, Logik ist, reich werden und so weiter, das ist so das menschlich höchste Gut. Und da hat es angefangen, sehr stark zu kriseln. Und damals gab es ja auch noch nicht so dieses Sozialsystem, das, was wir ja heute haben mit dem Sozialgesetzbuch, dass man Armen und Kranken oder Schwachen unterstützt hat, finanziell so weiter. Das gab es damals schon, aber wirklich ganz minimal. Das war gerade so in diesen Kinderschuhen am Anfang. Und August Hermann Francke, der war so in diesen elitären Kreisen. Der war hochbegabt. Der konnte mehrere Sprachen sprechen. Das war wirklich auf Schwäbisch gesagt ein Käpsele. Also ein richtig gescheiter Mann. Und der hat angefangen, Theologie zu studieren und war in diesen großen Kreisen drin. Aber er war Pietist. Ihn hat trotzdem diese Gottesliebe bewegt. Ihn hat es geschmerzt, dass Menschen einfach nur aneinander vorbeigegangen sind, dass man keine Gefühle mehr zugelassen hat und dass es sein Zeitgeist war. Und er hat angefangen, dann in Halle, ist er dann Pfarrer geworden, hat da Kirchgemeinde gelebt, wo alle gesagt haben, wie kannst du noch Pfarrer werden? Das ist total Humbug, also so wie wir heute, wenn man sagt, wie kannst du nur in die Kirche gehen? Ist total bescheuert, mach doch lieber Business oder so weiter. So war das damals, warum glaubst du eigentlich noch zu der Zeit? Und er ist dann trotzdem in Halle durch diese Straßen gelaufen und hat diese Not dieser Stadt gesehen. In dieser Zeit war es zum Beispiel sehr stark mit Drogen und mit Alkohol. Die Menschen haben sich zu bombardiert mit Alkohol, weil sie mit dieser Kälte und mit dieser Kühlheit nicht klar kamen, die in dieser Zeit gelebt hat. Ich finde auch irgendwie heute Drogen und Alkohol, das hat sich irgendwie nicht geändert. Und er hat dann aber auch gesehen, dass den Eltern, mit denen kann man leider nichts mehr machen, weil sie halt zu dröhnt waren. Aber er hat auch gesehen, wie viele Menschen sterben und dann diese Kinder gesehen, die dann da zurückgelassen wurden. Und er hat angefangen, dafür zu beten, hat die Kinder gesehen und sein Herz wurde berührt. Und er hat gesagt, und im Gebet ist ihm so wahr geworden, dass er ein Waisenhaus für diese Kinder gründen möchte. Und er ist dann so zu diesem Spendenbeutel gegangen in seine Kirche, hat diesen Spendenbeutel aufgemacht und er hatte ein paar Groschen, ja, ganz wenig Geld, was die Leute damals noch geopfert haben in dem Gottesdienst. Und er hat gesagt, obwohl ich nur ein paar Groschen habe, vielleicht 1,50 Euro, 2 Euro, 3 Euro, damit möchte ich dein Reich bauen. Er hat für dieses Geld gebetet und hat dann angefangen, dieses, das, was ihr auf den anderen Bildern seht, diese Häuser, hat angefangen mit einem Waisenhaus. Und das hat sich dann alles Stück für Stück weiterhin entwickelt. Es war erst ein Waisenhaus, dann hat er angefangen, Lehrer auszubilden, die sich für arme und schwache Kinder, also Sonderpädagogik, dann einsetzen. Daraus ist dann auch ein Krankenhaus entstanden, eine Apotheke, denn daraus wurden auch Lehrerseminare, also man wirklich ein Studium begonnen, ein Krankenhaus. Und daraus ist auch ein Stück weit, das war so diese Wurzel von zwei großen Dingen, aus denen wir heute auch noch in Deutschland leben. Einmal der Diakonie, ich weiß nicht, ob ihr Diakonie kennt, so diese große Hilfswerk von der evangelischen Landeskirche, das hat dort seine Wurzeln. Und was ich auch irgendwie spannend finde, die Realschule hat dort ihre Wurzeln. Dass er war mitprägend für eine Schule, die sich nicht nur für Elitäre eingesetzt hat, sondern für die Mittelschicht und für diese Unterschicht, wenn man das heute noch so plump sagen kann. Und ich finde es so genial und das wünsche ich uns auch, dass wir in diesem technologisierten Zeitalter, in dem wir uns gerade beschäftigen, die uns gerade mit Informationen fluten ohne Ende und so weiter, wo wir manchmal gar nicht mehr wissen, ja, warum sind wir eigentlich noch Menschen, wenn wir nur noch digital unterwegs sind, nur noch von KI gefüttert werden und so weiter, dass wir diesen Blick, den Gott uns aufmacht, nicht vergessen. Dass wir da sind, um anderen Menschen zu begegnen. Dass wir es Jesus gleich machen, der auf die, vom Himmel herab auf diese Erde kam, um uns in zu dienen, so heißt es im Philipperbrief, um uns zu dienen, dass wir es ihm gleich machen, dass wir diese Menschen sehen, die um uns herum sind, dass wir uns ihn annehmen, dass wir lachen und fröhlich sind mit den Fröhlichen und dass wir weinen mit den Weinenden. Das wünsche ich uns, dass wir diese KI nicht einfach nur blind hinterherlaufen, sondern unseren Verstand nutzen, den uns Gott gibt. Amen. Ich habe jetzt viel erzählt und ich möchte uns jetzt gerne auch mit dem nächsten Lied, was wir jetzt singen, uns ein Stück weit die Zeit geben, das, was ich jetzt gesagt habe, auch nochmal zu reflektieren. Und vielleicht gibt es auch diese ein oder andere Sache, die dich vielleicht angesprochen hat, wo du vielleicht auch selber nochmal mit Gott haderst und merkst, so, ey, da ist vielleicht etwas, was ich irgendwie nochmal im Gespräch irgendwie nochmal brauche. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo du dich selber wiedergefunden hast, wo du auch irgendwie jemanden brauchst, der mit dir weint oder mit dir fröhlich ist. Eine Zeit mit dir und Gott. Himmlischer Vater, wir wollen dir einfach wirklich dafür Danke sagen, dass du mit uns da einen Weg gehst, dass wir das Leben in der Güte, wie du es uns schenkst, leben können und dass du uns aber auch diese Gefahren irgendwie, die auch im Leben stattfinden, dass du uns davor bewahren möchtest. Dass du, wir im Austausch mit dir immer wieder angehalten werden, diese Dinge zu reflektieren, die wir tun und in der wir leben. Herr, wir danken dir so sehr, dass du ein lebendiger Gott bist und uns weiterhin in diesem Weg gehst, dass du uns da immer wieder neu diese Kraft schenkst und auch immer neu diese Ausrichtung, was gutes Leben eigentlich heißt. Es gibt so viele Dinge, die uns zubombardieren. Immer hier ist etwas Gutes, da ist etwas Gutes, das brauchst du, um glücklich zu sein, aber das Einzige, was wir brauchen, um glücklich zu sein, ist das Leben, was du schenkst, dich selber. Und wir bitten dich da auch, dass du uns immer wieder die Kraft schenkst, dort, wo Menschen unsere Hilfe benötigen, dort, wo Menschen deine Liebe benötigen, dass du uns diese Kraft schenkst, dir da, ja, Diener zu sein. Herr, schenk uns auch immer wieder diese Kraft neu, da wo wir vielleicht auch irgendwie verbrannt sind, da wo wir vielleicht anderen Menschen geholfen haben und wir merken, wir kommen wirklich an unsere Grenzen, dass wir dort nicht aufgeben, sondern dass du, ja, dass wir als Nachfolger daran lernen, was könnten wir in der nächsten Zeit besser machen, dass diese Aufgaben uns nicht zu groß sind, sondern dass wir immer wieder neu von dir lernen, weiterhin deine Liebe weiterzugeben. Lass uns doch auch irgendwie so ein Stück weit, so wie dieser, ja, oder lass uns immer wieder neu motivieren, was das dieser August Hermann Franke gemacht hat. Manchmal ist es auch so, wo wir als Kirche mal dastehen und sagen, boah, wir haben zu wenig Ressourcen, wir haben zu wenig Geld, irgendwie will niemand was hören. Aber lass uns immer wieder auch motiviert daran gehen, dass du größer bist als unsere Vernunft. Und lass uns immer wieder auch Wege finden, wo wir uns unsere Vernunft auch neu ausprägen lassen. Schenk uns da immer wieder die Motivation, dein Herzschlag. Und hab Dank dafür, dass du uns da diesen Weg gehst, dass wir vor dir auch nicht leisten müssen, sondern dass wir es aus der Liebe heraus diese Leistung erbringen können, dass du uns zuerst geliebt hast. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.